Wir rufen jetzt eine Gruppe auf, die die Rechte der Frauen besprechen soll. Wir haben drei Zeuginnen, die bereit sind, ihr Zeugnis abzulegen. Ich würde Sie bitten, sich vorzustellen, bevor Sie Ihre Zeugenaussage beginnen.
Ich bin hier, um Ihnen zu berichten, wie in Deutschland eine Einweisung, eine Zwangseinweisung ablaufen kann.
Namen bitte.
Mein Name ist Petra Buß. Ich habe mich am 28. November 1999 nach reiflicher Überlegung von meinem Ehemann getrennt.
Ja, meint das noch.
Es folgte an diesem Tag dann eine sehr heftige Auseinandersetzung. Im Laufe dieser Auseinandersetzung hat mein Ehemann mich gebeten, mit den Kindern das Haus zu verlassen. Ich habe ihm dann entgegengesetzt, dass es wohl einfacher wäre, wenn er gehen würde. Und ja, er hat sich dann erst gewehrt, hat es dann getan und ist zu meinen Eltern gezogen. Ja, es folgten dann ein paar Tage. Die waren in Ordnung, ohne Mann, war gut. Und am Donnerstagabend, das war der 2. Dezember, erreichte mich dann um 19 Uhr ein Anruf von unserem gemeinsamen Hausarzt, der mir am Telefon sagte: Petra, du musst in stationäre Behandlung, du bist selbst- und fremdgefährdet, du bist manisch, du hast einen Porsche gekauft und ein Grundstück in Norwegen. Also ich besitze beides heute noch nicht. Ich habe dann zu diesem Arzt gesagt, worauf er denn seine Behauptung stützt. Und er hat gesagt, das hat mir dein Mann erzählt. Daraufhin habe ich zu ihm gesagt, na ja, wenn er als Arzt meint, ich wäre selbst- und fremdgefährdet, dann wäre es ja auch seine Pflicht. Er möchte doch bitte zu mir kommen und möchte sich um mich kümmern. Er sei schließlich mein Hausarzt. Man sagt so eine Diagnose ja nicht am Telefon. Und da hat dieser Arzt zu mir gesagt: Petra, tut mir leid, ich hatte den ganzen Tag Sprechstunde, ich bin jetzt müde, ich habe jetzt keine Lust, komm doch morgen in meine Praxis. Und das Ganze, das hat mich dann ziemlich aufgeregt, muss ich sagen, weil irgendwo, ich war selbst- und fremdgefährdet, meine Kinder waren bei mir, ich hätte denen ja was antun können, wenn ich fremdgefährdet gewesen wäre. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin zu diesem Arzt hingefahren. Und wie gesagt, ich war nicht mehr sehr ruhig. Ich war sauer, einfach stinkesauer. Wie kann mir jemand sowas sagen am Telefon? Ja, und ich habe ihn dann halt aufgeregt, wie ich war, versucht zu überzeugen, dass ich nicht manisch bin. Knackpunkt war aber, ich war 1997 freiwillig in der Psychiatrie. Ich hatte eine Depression, 97. Und dieser Arzt hat dann einfach Schluss gefolgert. 97 war sie depressiv, jetzt ist sie manisch, weil das Krankheitsbild manisch-depressiv, ja. Naja, und dann wollte dieser Arzt mir für freitags denn einen Termin machen bei einer Neurologin. Da habe ich mich auch erst mit einverstanden erklärt. Und als ich dann nach Hause kam, habe ich gedacht, nee, du gehst nicht zu einer Neurologin, wo er den Termin ausmacht, weil er sagt, ruft da an und sagt, ich habe eine manische Patientin, können Sie das mal abklären? Also Schublade auf, Schublade zu. Und ich habe dann zu dem Arzt gesagt, ich suche mir selber einen Psychologen, einen Psychiater, irgendwas, ich gehe dahin. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir freitags einen Psychiater gesucht und hatte ein sehr langes Gespräch mit dem. Ich habe noch einen Bekannten zur Verstärkung mitgenommen. Und der Psychiater hat mir dann attestiert, dass ich also eine ganz normale Frau bin, die lediglich vor der Situation steht, in die Psychiatrie entsorgt zu werden und deswegen aufgeregt ist. Und ich bekam dann also am 3. Dezember ein Attest von diesem Psychiater, dass ich eine Belastungsreaktion habe aufgrund der Situation. Das war ein Freitag. Ja, und dann habe ich eigentlich gedacht, na prima, du hast jetzt ein Attest, jetzt kann dir nichts mehr passieren. Und ja, das war aber ein Fehler. Weil 3 Tage später, es war der 6. Dezember, es war Nikolaus, klingelte es dann bei mir an der Tür abends gegen 19 Uhr. Und ja, der Nikolaus hatte diesmal weiße Kittel an. Es stand dieser Hausarzt vor der Tür, mein Ehemann, Krankenwagen, Polizei. Und ich bekam gesagt, du wirst jetzt zwangseingewiesen. Ich war wie vor den Kopf geschlagen und der Arzt wollte mir dann noch die Hand reichen. Das habe ich ihm dann aber verweigert. Ich habe gemeint, dem brauche ich nicht mehr die Hand zu geben. Und ich habe dann noch kurz versucht, mit denen zu diskutieren. Das hatte aber gar keinen Zweck. Und dann sagte ein Polizist zu mir, den ich auch kannte: Petra, dann komm, geh mit, in 3 Tagen bist du wieder zu Hause. Und ja, und dann habe ich gedacht, okay, also ich wohne auf einem kleinen Dorf, bevor die jetzt kommen und führen dich hier in Handschellen ab, und es ist hier morgen also rund im Ort, gehst du mit, in 3 Tagen wirst du schon wieder zu Hause sein. Ja, und ich war aber in 3 Tagen nicht zu Hause. Das war halt, ich habe mich auf die Psychiatrie verlassen. Ich bin eingewiesen worden, dann mit der Diagnose Manie. Es hat keiner in der Psychiatrie diese Diagnose in Frage gestellt. Ich habe immer versucht zu erklären, es handelt sich darum, es geht einfach nur um Geld. Wir haben 2 Kinder. Mein Mann versucht auf diesem Weg das Sorgerecht für die Kinder zu bekommen, damit er keinen Unterhalt zahlen muss. Die Psychiater waren alles Männer und die konnten sich nicht vorstellen, dass jemand sowas macht, vielleicht ein Mann. Aber sie tun es halt, ne? Ich meine, umgekehrt, Frauen tun sich ja auch Sachen, um Männer zu entsorgen. Aber bei mir, ich bin halt nun mal die Frau. Und ja, und dann war ich 6 Wochen auf einer geschlossenen Station. Und wenn mir vorher einer gesagt hätte, dass es sowas in Deutschland noch gibt, muss ich sagen, ich hätte das nicht geglaubt. Ich habe in den 6 Wochen immer wieder versucht zu erklären. Mir hat aber keiner zugehört. Es fanden furchtbar wenig Gespräche statt. Ja, ich wurde diagnostiziert, egal was ich gesagt oder gemacht habe. Wenn ich geweint habe, weil ich meine Kinder vermisst habe, ich habe die Kinder 6 Wochen nicht gesehen. Es war Weihnachten in der Zeit, ich war über Silvester drin. Wenn ich geweint habe, war ich depressiv. Wenn ich das Ganze dann ein bisschen lockerer gesehen habe, dann war ich manisch. Im Befund steht, ich war läppisch-höhnisch und sehr ironisch. Ich bin teilweise auch da rumgelaufen und habe gedacht, das ist ein Traum, das passiert hier nicht. Es ist ein Traum, das kann nicht sein. Morgen wirst du wach und dann ist es vorbei. Dann bist du wieder zu Hause und bist bei deinen Kindern. Es hat lange gedauert, bis ich gemerkt habe, das ist kein Traum, das ist die Realität. Und dann sind auch so Sachen passiert, dass ich im Traum, ich dachte, es wäre ein Traum, meinen Schlüssel vom Spind genommen habe und bin zur Tür und habe gedacht, aus dem Traum, wie komme ich raus? Ich nehme den Schlüssel, sperre die Tür auf und gehe hier raus. Dabei hat mich dann ein Pfleger erwischt und er sagte, Frau Buß, was machen Sie hier? Und da habe ich gesagt, ich gehe jetzt raus, das ist ein scheiß Traum und ich habe keinen Bock mehr auf den Traum. Und da hat der Pfleger gesagt, Frau Buß, gehen Sie bitte auf Ihr Zimmer. Sie sind sehr schwer krank. Ja, und da das Zeichen der Manie ist halt, dass man krankheitsuneinsichtig ist. Ja, und ich sitze heute immer noch hier und bin krankheitsuneinsichtig. Laut Psychiatrie muss ich Medikamente nehmen, und zwar für mein Leben. Lithium, Risperdal. Eigentlich gehöre ich in betreutes Wohnen. Und irgendwie denke ich, dafür sitze ich hier ganz gut. Aber ich habe meine Kinder nicht. Es ist genau das eingetreten, was ich befürchtet habe. Der Arzt hat mir bei der Entlassung gesagt, sie werden Probleme mit dem Sorgerecht für ihre Kinder bekommen. Er hat es grinsend gesagt. Ich habe gedacht, ja, sag du mal. Ich bin normal, warum soll ich Probleme mit meinen Kindern bekommen? Ich war immer eine gute Mutter. Ja, aber die Psychiatrie hat dem halt wirklich sehr geholfen, meinem Mann. Ich bin diese Diagnosen nicht mehr losgeworden. Und mein Mann hat das Sorgerecht für die Kinder und ich sehe sie halt sehr selten. Und das tut weh. Aber ich darf jetzt nicht depressiv werden, möchte ich noch sagen. Wenn ich jetzt depressiv werde, weil irgendwo könnte man es ja verstehen, ich bin eine Mutter, die ihre Kinder verloren hat, dann wird man traurig. Aber wenn ich jetzt depressiv werde, dann ist das meine depressive Phase passend zur Manie. Weil manisch depressiv. Ja. Aber gefallen lassen möchte ich mir das eigentlich nicht. Ich denke, das ist zu einfach. Ich habe nie ein Auto gekauft, ich habe nie ein Grundstück gekauft. Und selbst wenn ich es in der damaligen Situation gemacht hätte, war 40 Jahre alt, ich kann doch einen Porsche kaufen. Kann mir doch die finanzielle, wenn ich von Sozialhilfe lebe und bestelle mir dann einen Porsche, dann denke ich, sollte man sich schon mal Gedanken machen. Aber unsere damalige finanzielle Situation, die war in Ordnung. Und ja, da möchte ich noch bemerken, der Porsche ist tatsächlich gekauft worden. Und zwar am 13. November, also gut 3 Wochen vor der Trennung. Aber mein Mann hat einen Porsche gekauft. Und auf diesem Vertrag ist auch nie meine Unterschrift erschienen. Mein Mann ist der Autonah, mein Mann wollte immer so ein Auto haben. Und da, wir konnten es uns leisten, er hat es sich bestellt. Ja.
Thank you very much.
Vielen Dank. Ich hoffe, dass diese Zeugenaussage der beiden anderen Zeuginnen, die sind nicht dieselben, die passen aber gut dazu. Ich schlage also vor, dass wir zunächst diese anderen Zeugenaussagen hören, im Gegensatz zu unserem sonstigen Vorgehen, sofern es nicht hier irgendwelche Verständnisprobleme gegeben hat. Wenn es da keine Verständnisprobleme gibt, ich möchte etwas über diesen Porsche fragen. Das war nicht klar. Diese Sache mit dem Porsche.
Porsche, klar. Mein Mann ist zum Arzt gegangen und hat einfach 2 Lügen gesagt. Er hat gesagt, ich habe so ein Auto gekauft, was ja ein sehr teures Auto ist. Und er hat gesagt, ich hätte ein Grundstück im Ausland erworben. Diese beiden Sachen haben nie stattgefunden. Ich habe eine eidesstattliche Versicherung von dem Autohaus, dass ich nie ein Auto in dieser Art bestellt habe. Weder vorher noch nachher. Es existiert gar nicht. Aber da hat keiner nachgefragt, dass das nicht existiert. Es sind einfach 2 Aussagen in den Raum gestellt worden von meinem Mann. Und die wurden dann von den Ärzten, Psychiatern, als Tatsache hingenommen. Es hat sich keiner die Mühe gemacht, dies zu überprüfen.
Did that answer your question?
What was that?
Was war die Begutachtung? Wie hat das die Einschätzung der Ärzte beeinflusst?
Ärzte, das hat die Einschätzung der Ärzte sehr beeinflusst, würde ich sagen, weil in der Zeit, wo ich in der Psychiatrie war, dann, also erstes Mal hat es den einweisenden Arzt, einen Allgemeinmediziner, möchte ich noch dazu sagen, ich hatte einen Attest von einem Psychiater, dass ich okay bin, und ein Allgemeinmediziner hat mich dann eingewiesen, also den hat es halt so weit beeinflusst, dass er mich auf diese Aussagen hin hat einen eingewiesen. Und in der Psychiatrie war es dann so, dass von zu Hause, von meinem Mann, wurden immer Sachen nachgeschoben, damit ich ja drinne bleibe. Ein Beispiel, ich hatte zu Hause, mein Schwager gebeten, ich möchte eine Büttenrede machen für eine Karnevalsveranstaltung. Und ich hatte mir zu Hause dann Notizen gemacht für eine Rede. Und wie man halt eine Rede so, hier mal ein Zettel, da mal ein Zettel. Und diese Zettel wurden von meinem Mann in die Psychiatrie gegeben. Und der behandelnde Arzt hat mich dann gefragt, Frau Buß, was ist das hier auf dem Zettel? Und dann habe ich gesagt, das sind so die ersten Stichpunkte für eine Büttenrede. Und dann hat dieser Arzt zu mir gesagt, nee, Frau Buß, das sind Ihre wirren Gedankengänge. Und dann habe ich zu dem Arzt gesagt, ja, dann geben Sie mir doch die Zettel. Geben Sie mir eine halbe Stunde Zeit, ich probiere es, ich mache eine Büttenrede draus. Da hat er gegrinst und hat sie weggetan. Ja, was soll ich denn da noch entgegensetzen? Kommt es so einigermaßen klar?
Okay, all right.
Ja, Wir rufen jetzt Angel Link auf. Bitte.